Hier sind Suse
und Herr Meister,
der Politik-Podcast
aus Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen zu unserer Dezember-Folge und die trägt den wunderbaren Titel
Gute Schulden.
Schlechte Schulden.
Wir hätten sie so singen können, ja.
Das ist gute Schulden, schlechte Schulden. Uns wurde dazu auch ein Text aufgeschrieben von einer KI. Möglicherweise lesen wir den heute noch vor.
Oh, das ist mir neu. Ich gucke gerne, ja. Das ist ja,
wir singen nicht. Gute Schulden, schlechte Schulden. Das ist heute der Titel. Ihr ahnt es, es geht um Haushalt.
Es war die Hölle.
Es geht um Haushalt.
Es geht um Haushalt. Wir waren 4 Tage jetzt hier zusammen eingesperrt.
Also nicht in diesem Raum.
Nicht in diesem Raum, nein.
Also nicht wir beide in diesem Raum. Es war ein größerer Raum. Es waren sehr viel mehr Menschen anwesend.
Ja.
Aber die Landtagssitzung begann in dieser Woche tatsächlich schon am Montag. Und wir haben heute Donnerstag.
4 Tage hintereinander weg Landtag.
Und wir haben endlich Feierabend. Wir bemühen uns, dass dieser Podcast heute nicht genauso langweilig und langwierig wird. Nein, der war nicht komplett langweilig, die Landtagssitzung. Aber nicht so langwierig und langatmig wird wie diese Landtagssitzung.
Aber es war auch die längste Haushaltsdebatte, die ich je hatte. Weil es war ja jeden Tag irgendwie Haushalt mal dran.
Und warum das so ist, ja. Das liegt natürlich auch daran, dass es vor wenigen...
Friedrich Merz ist schuld. Man kann das doch auf Friedrich Merz schieben. Nee, also das Bundesverfassungsgericht hat ja, der ein oder andere hat es gehört, wegweisende Entscheidung getroffen und Sondervermögen mag es nicht so. Und da waren sich alle in Sachsen-Anhalt einig von der Landesregierung, zumindest das ist für uns gar kein Problem.
Und jetzt schlimme Bundesregierung, schlechte Schulden.
Schlechte Schulden, genau. Böse Ampel. Gute Landesregierung, das war so. Ja, und dann fiel nach und nach auf, Mist, das trifft genau auf uns zu, unser Corona-Sondervermögen. Es krankt sehr an dem Bundesverfassungsgericht und jetzt wurden sie alle hektisch und es muss ein Nachtragshaushalt her. Und deswegen gab es eine Sondersitzung am Montag und da haben wir uns dann schon ordentlich gebalgt.
Genau. Also der Effekt davon war, wir brauchten einen Nachtragshaushalt. Es gab auch noch reichlich Änderungen am Haushalt für 24. Das wurde alles noch zurechtgebügelt. Gute Schulden an dieser Stelle.
Ja.
Und wir haben am Montag über den Nachtragshaushalt für 2023 verhandelt. Heute wurde dann noch beschlossen. Da muss ja immer eine Phase dazwischen sein. Und dann noch diverse andere Dinge verhandelt. Und heute ging es nochmal beim Haushalt hoch her. Aber wir fangen doch nochmal an mit unserem Dessert. Ihr kennt es als treue Fans unseres
Podcasts. Du hast gerade Dessert in den Namen.
Ja,
so toll.
Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gummibärchen heute.
Vegan.
Von einer nicht näher benannten Gummibärchenfirma, die häufig vegane Gummibärchen macht. Ihr ahnt, was das ist. Macht die mal so auf, dass sie beim Naschen nicht so raschen.
Aha, okay.
Oh, da sind auch pinke und bunte dabei. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Gummibärchen für die Podcast-Folge. Gute Schulden, schlechte Schulden. Lass uns mal anfangen, damit wir uns nicht noch länger ziehen.
Ja, da haben wir uns also tatsächlich so, die Finanzer waren ständig im Einsatz, ununterbrochen zu diesen Fragen verständigt. Wo wir dann so versucht haben, die Landesregierung so auf ein paar Dinge, die sie wirklich, sagen wir, schlecht machen, in diesem Sondervermögen und so, sie darauf festzunageln. Ich glaube, wir hatten noch den einen oder anderen Wirkungstreffer. Am Ende ist es natürlich so, dass du als Opposition immer ordentlich schimpfen kannst. Am Ende wird es dann eben doch beschlossen.
Die AfD hat eine namentliche Abstimmung beantragt.
Ja, das haben sie sehr oft gemacht. Wir haben
viele namentliche Abstimmungen in dieser Plenarphase.
Also zweimal wurde auch eine Notlage beschlossen, wo wir so ein bisschen auch Sorgen haben, ob das tatsächlich, ob diese Notlage tatsächlich im Sinne dieses Corona-Sondervermögens noch hilft, ob man das nicht ganz anders gestalten müsste. Und AfD tatsächlich jeweils mit einer namentlichen Abstimmung. Und jetzt hat sich am Ende die CDU revanchiert dafür und hat beim Haushalt heute eine namentliche Abstimmung verlangt, was ich nicht verstanden habe, weil, also was ist daran festzustellen, das ist doch ganz normal, dass die Opposition lehnt so einen Haushalt ab, ja, weil sie eben nicht einbezogen wird und so, das passiert. Wenn die Landesregierung, also die koalitionstragenden Fraktionen üblicherweise natürlich im Haushalt zustimmen. Wieso muss ich das jetzt namentlich festhalten? Das habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Das kostet einen Haufen Zeit, weil jeder
noch mal ärgern
einzelne Name wird aufgerufen und dann muss man ja eine Enthaltung rufen und naja.
Genau, gab es die namentliche Abstimmung und dann gab es am Montag eigentlich die Vereinbarung, dass der Montag nur bis Mittag geht, weil die Fraktionen ja auch noch tagen mussten. Also die haben ja die ganze Dezemberwoche durcheinander gebracht. Normalerweise ist also in der Dezember-Plenarwoche, die immer traditionell von Dienstag bis Donnerstag geht, dann die Fraktionssitzungen am Montag statt am Dienstag wie normalerweise. Also Montag am Mittag und am frühen Nachmittag sollten die Fraktionen tagen können und deswegen sollte die Plenarsitzung am Montag nur Vormittag stattfinden. Und deswegen waren auf den Montag dann außer diesem Nachtragshaushalt im Grunde nur
9 weitere Debatten, also alles ohne Debatten.
Tagesordnungspunkte gelegt, die ohne Debatte stattfinden sollten.
Ja.
Das klappte auch fast alles.
Fast.
Aber es gab einen Gesetzentwurf zum Erwachsenenbildungsgesetz. Da denkt man jetzt erstmal, das ist unkritisch. Das
klingt unspektakulär.
Das funktioniert so wie vereinbart, ohne Debatte. Ja. Kann man, also, da ging es jetzt auch nur, das war noch nicht abschließend, oder? Das war die Überweisung in den...
Das war die erste Einbringung genau. So und das passiert also noch gar nichts. Es wird in die Ausschüsse überwiesen, da wird es dann diskutiert. Deswegen ist es tatsächlich häufiger so bei kleineren Änderungen, dass das im Landtag in der ersten Lesung gar nicht debattiert wird.
Nicht erwartbar.
So, aber...
Dann kam Herr Wald.
Herr Wald, AfD, ja, ahnt es.
Forrest Wald von der AfD stand auf, übrigens nicht Mitglied im Bildungsausschuss, also auch kein ausgewiesener Bildungspolitiker. Ich weiß nicht, ob das bei dem mit der Erwachsenenbildung, ob das sowas mit biografischem Hintergrund ist oder so. Auf jeden Fall hielt er dann die Rede zu dem Thema. Und wir hatten, es passiert bei diesem Kollegen häufiger mal, auch alle das Gefühl, dem haben sie wieder eine falsche Rede untergeschoben.
Ach, gar nichts mit dem Thema zu tun. War in unserer Ecke, waren wir uns alle ziemlich sicher. Der ist aufgestanden, nach vorne gegangen, zu einem Punkt, wo es gar nicht sein sollte.
Die haben ihm das gegeben ja. Und haben gesagt, los, rede mal. Und das ist bei Herrn Wald wirklich auch schwierig. Der liest ja immer stumpf wirklich vor, was er da so liegen, also liegen
hat. Stumpf, aber ausdrucksstark.
Ja, also er bemüht sich. Er gestikuliert viel. Schaut es euch gerne mal im Video an. Kann man im Nachgang angucken.
Hat einen gewissen Seitenstand. Und folgte daraus was für dich? Also
nee, also was nur wirklich spannend. Also er schimpfte rum über rot-grüne Experimente in der Bildung. Aber alles, was er sagte, klang erstmal so, als ob er allgemein über Bildung spricht. Also über Schulen im klassischen Sinne. Das hat ja nur mit Erwachsenenbildung wirklich nur im Entferntesten was zu tun. Am Ende regte er sich darüber auf, dass also auch im Bereich der Erwachsenenbildung Vielfalt und Inklusion und Integration ein stärkeres Gewicht kriegen sollen. Das war dann für ihn alles wieder Wokistan, keine Ahnung. Das war aber der Grund, warum sie dazu dann doch sprechen wollten. Dann wurde er gefragt von der Kollegin Pähle, die also sich mit uns gemeinsam gewundert hat, dass er so nicht so sehr zum Thema sprach, die das dann darauf schob, dass er ja nicht Mitglied im zuständigen Ausschuss sei, woraufhin er sich in die Brust warf, auch das kann er sehr hübsch, sich in die Brust warf und erklärte, doch, er sei schließlich Mitglied im Kulturausschuss und dort wird das verhandelt.
Was wiederum verblüffte, weil der nicht vorgesehen war. Und was der Präsident dann als Antrag wertete, auf Verweisung in diesen Ausschuss.
Sehr aufgespießt, weil es dann, also der hat es dann genau als Antrag gewertet, woraufhin Herr Wald sich ein bisschen wegduckte. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD rief, das war doch kein Antrag, weil die das ja eigentlich ablehnen wollten und gar nicht überweisen. Aber dann haben sie so doch vereinzelt dem vermeintlichen Antrag von Herrn Wald, das in den Kulturausschuss zu überweisen, zugestimmt, damit er da nicht ganz nackig steht.
Sie schauten etwas verzweifelt,
und das will auch keiner sehen, wie der da nackig steht. Auf jeden Fall wurde das danach ordnungsgemäß in den Bildungsausschuss, wo es auch hingehört, überwiesen. Aber das war so spannend. Aber apropos nackig im Wald. Jetzt versuche ich eine Überleitung zu kriegen.
Ist spektakulär. Wo mag diese Brücke hinführen?
Nach Brückenhack-Pfüffel.
Brückenhack-Pfüffel.
Bevor wir uns mit den anderen Tagen beschäftigen, wir haben ja uns bemüht, unseren Podcast ein bisschen interaktiver zu gestalten und ihr habt mitgemacht. Großartig. Wir hatten eine Abstimmung und wir hatten...
Es gab sogar eine anonyme Postkarte. Wir möchten viel mehr anonyme Postkarten.
Also mit Freunden. Wir fangen mal mit der Frage an. Also wir hatten Abstimmung und eine Frage. Zu der Abstimmung kommen wir gleich. Du darfst gleich noch mal von der Postkarte erzählen. Und da ging es in beiden Fällen auch um Brückenhack-Pfüffel. Und zwar, die Frage war, wer weiß denn, wo liegt Brückenhack-Pfüffel? Und ich möchte mal die eine Antwort, die wir bekamen, vorlesen. Also wir haben mehrere Antworten bekommen, aber dies war die erste. Von Sebastian Lüdecke. Ein fröhliches Wochenende. Hack-Pfüffel ist ein kleines Örtchen, das fast schon am Fuß des Kyffhäusers liegt und zu Mansfeld-Südharz gehört. Es ist von der B86 aus gesehen der Ort nach Rio. Das steht umgangs...
Nach Rio?
Ja, also nach Rio kommt Brückenhack-Pfüffel. Rio steht umgangssprachlich für Ried-Nordhausen. Dort gibt es nur sehr wenig zu sehen. Kurz hinter dem Ortsausgang ist eine Kurve, welche bei schlechtem Wetter recht rutschig ist. Seitdem die parallel verlaufende A38 fertig ist, ist diese Straße so ruhig, dass sie sich sogar zum Fahrradfahren eignet. Jetzt wisst
So, liebe Brückenhack-Pfüffler, ihr müsst euch jetzt wehren. Da gäbe es nicht viel zu sehen. Wir brauchen jetzt Informationen. Was ist los?
Ihr wisst jetzt...
Brückenhack-Pfüffel.
Auf jeden Fall, wie er da hinkommt.
Ja.
A38.
Und auch wieder weg. Aber Brückenhack-Pfüffel ist bestimmt toll. Also schreibt uns, was ist toll am Brückenhack-Pfüffel.
Und es gab noch die Frage nach dem Slogan des Monats. Da hatten wir eine Jingle für, oder? Die Parole des Monats. Die Parole des Monats. Die die Parole des Monats. Und es stand zur Auswahl auch Wosbruck, Brückenhag, Pfüffel. Dann gab es die Auswahl Obergrenze für Windräder und es gab zur Auswahl Ficken gegen Altersarmut.
Und was hat gewonnen? Natürlich, ihr ahnt es.
Also erstmal will ich sagen, dass das mit den Windrädern, glaube ich, komplett raus war. Da gab es nicht eine Abstimmung für. Und es war dann doch relativ knapp zwischen Brückenhack, Pfüffel und Ficken gegen Altersarmut. Also es kamen mehrere Stimmen rein bei YouTube. Da gab es richtig ein Abstimmungstool. Es kamen mehrere Zuschriften auf Instagram. Und da war es wirklich die Waage. Und dann kam die anonyme Postkarte.
Und die hat, war der Ausschlag.
Und was stand drauf?
Ficken gegen Altersarmut.
Ficken gegen Altersarmut. Das war letzten Monat die Parole des Monats. Und wenn ihr uns das nächste Mal schreibt, schreibt auch gerne euren Namen drauf.
Oh, naja, aber ja, aber.
Genau. So, Montag, Haken dran. Dienstag.
Das war ein schrecklicher Tag. Wir hatten viele schreckliche Tage, finde ich so.
Also Dienstag war ein schrecklicher Tag, weil wir überhaupt gar nichts abgestimmt
hatten. Wir haben gar nichts beschlossen, aber den ganzen Tag da gewesen.
Aktuelle Debatten.
Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also jede Fraktion hat so die Möglichkeiten im Quartal eine oder so. Es gibt so eine Quote, wie viele aktuelle Debatten man beantragen kann.
Wir hatten alle noch eine über.
So, ja, das ist der Dezember, da hört diese Zählung auf und alle hatten eine über. Also alle bis auf die SPD, glaube ich. Ja. Zumindest haben 5 Fraktionen, wir natürlich auch, aktuelle Debatten beantragt. Die sind dann immer relativ lang, weil jeder 10 Minuten Redezeit hat. Mhm. Und dann wird ordentlich über alles Mögliche geredet, ohne dass tatsächlich, es gibt einen schönen Schlusssatz, Beschlüsse in der Sache werden nicht gefasst. Und das wird tatsächlich gemacht. Dann ging es los mit, hatte die Linke beantragt, aktive Industriepolitik für gute Arbeits- und Lebensbedingungen in Ostdeutschland. Mhm. Die war sehr unkonkret gehalten in ihrer Fassung, so, also was in dem näheren Text stand, sodass eigentlich jeder, wenn es irgendwie mit Ostdeutschland zu tun hatte,
wurde dazu, dass wir ja,
und Bildung war aber auch Soziales. Jeder hatte eine andere Rede. Ja. Das war sehr bunt.
Ja, das war sehr bunt. Aber da gab es einen schönen Deko-Tipp zu Weihnachten. Der Herr Rausch von der AfD war das, glaube ich, der, nachdem er erzählt hat, dass alle außer ihm keine Ahnung von Wirtschaft haben. Danach konnte ich ihm eigentlich nicht mehr folgen. Also danach wurde es dümmlich. Aber aufgewacht bin ich, da sprach er den schönen Satz, da hat man dann eine Preisspirale dran geklebt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist so ein Verpackungstipp zu Weihnachten oder so. Oder
sieht am Baum gut aus.
Eine Preisspirale. Da hat man eine Preisspirale. Klebst du auch eine Preisspirale an deinen
Weihnachtsbaum? Jetzt könnte ich könnte so darüber nachdenken, ja. Das war die PISA-Geschichte. Das hatte mich überrascht, was den Antragsteller angeht.
Das war tatsächlich da. Also da hat dann sogar der Koalitionspartner des Antragstellers mich noch einen Tag vorher darauf angesprochen. Das hat mich auch verblüfft.
Ja, auch in der Debatte. Ich war bei der Kollege Bernstein, der die CDU fragte, ob sie Schmerzen wollen.
Denn ihr kriegt's gerade mit. Die CDU, also die Partei, die in Sachsen-Anhalt die Bildungsministerin stellt, die ist sogar Teil der Fraktion. Die CDU-Fraktion hat den Antrag gestellt, über das PISA-Debakel zu debattieren. Das war mutig. Oder masochistisch. Und ich fand tatsächlich die Einbringung der Debatte auch sehr konstruktiv. Also der Kollege Borchert, ihr erinnert euch, Carsten runter vom Mattenwagen Borchert, der selber auch Lehrer ist, hat das eingebracht und war an der Stelle wirklich sehr nachdenklich und er klang auch wirklich sehr offen für Diskussionen und Anregungen. Das haben auch viele dann aufgegriffen und da Ideen eingebracht.
Du hattest ja für uns die Debatte geführt.
Wobei die Rede selber von Herrn Bernstein dann, den hattest du ja gerade schon erwähnt, vom Kollegen Bernstein von der FDP, die war auch so ein bisschen, die meanderte so ein bisschen. Er hatte ein Skript vor sich. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er dem so folgte. Der meanderte so von Weltretten zu Weltuntergängen.
Ich schreckte kurz hoch, als er das Magdeburger Lokal Peter Pan erwähnte.
Ja, er beklagte die Peter Panisierung der Gesellschaft. Da hat sich mein inneres Kind natürlich gewehrt, weil ich gegen Peter Panisierung überhaupt gar nichts einzuwenden habe. Und auf der anderen Seite hat er aber gefordert, Kinder sollen Kinder sein. Also Kinder sollen Kinder sein dürfen, aber Erwachsene auf keinen Fall. Und irgendwas hat das mit Bürgern zu tun.
Okay.
Aber er wanderte auch vom Weltretten zu Weltuntergängen und da hatte man auch Mühe, dem Faden in der Hand zu behalten. Hatte man übrigens auch bei Herrn Tilschneider, wobei das da auch erwartbar war, sozialdarwinistisch, ohne Ende, er sprach von Niedriglohnempfängern, die keine Intelligenzressourcen haben, das habe ich mir aufgeschrieben, weil das Wort wörtlich so ekelhaft war. Hat auch im Zusammenhang mit sozialer Bildungsgerechtigkeit von ererbten Intelligenzdefiziten gesprochen und so. Also ich sag mal, von da ist der Schritt zum lebensunwerten Leben nicht mehr weit. Und einmal mehr an dieser Stelle Achtung beim
Wählen.
Wählen, Achtung beim Kreuzsetzen, das kann ganz schnell ein Haken dran sein.
Ja, so. Möglicherweise auch mehrere. Aber ja, dann aktuelle Debatte Corona, ein Klassiker, der regelmäßig aufgeführt wird.
Ein Wiedergänger. Ich hatte so ein bisschen Long-Covid-ähnliche Symptome.
Es war also eine Weile Ruhe. Das Thema war ja so ein bisschen in letzter Zeit nicht so im politischen Raum und es war wieder da. Es war wie früher in der guten Zeit.
Und es war aber auch wirklich einfach wie einmal aus dem TikTok-Kanal gezogen, durchgeschüttelt, Staub abgepustet und wieder aufs Pult gestellt, wortwörtlich genau der gleiche Scheiß.
Ja.
Verschwörungsmythen.
Sigmund von der AfD, würden in den Untergang führen und so. Das war also wirklich ganz, ganz krass, immer sehr alarmistisch und so, boah.
Ich finde es vor allem erstaunlich vor dem Hintergrund, dass wir alle gerade sehr deutlich vor Augen haben, dass es halt einfach nicht weg ist. Also selbstverständlich ist Corona überhaupt nicht mehr in dem gleichen Ausmaß gefährlich wie zu den Zeiten, als wir keine Impfungen hatten, als wir uns nicht testen konnten, als es keine Schutzmasken gab und als wir auch noch überhaupt gar nichts wussten. Aber nach wie vor wissen wir bei Long-Covid relativ wenig. Nach wie vor gibt es eine Reihe von Menschen, die schwer krank werden. Nach wie vor ist Corona einfach nicht nur eine Erkältungserkrankung, sondern eine Multiorganerkrankung, die eben durchaus auch Gefäße, innere Organe und so weiter befallen kann. Nicht bei allen, bei vielen ist es einfach nur Erkältung, aber einige werden eben wirklich schwer krank, auch mit schweren Folgen. Alles das wissen wir und wir haben gerade vor Augen, wo uns auch die leichte Erkältung hinführt. Wir haben Krankheitsfälle überall. Wir hatten, die Zahl der Kolleginnen wurde auch während der Plenarsitzung deutlich dezimiert. Und das nicht nur durch Unfälle bei Weihnachtsfeiern. Und an dieser Stelle wirklich aus tiefstem Herzen herzliche Genesungswünsche an die Kollegin Hietl-Heuer.
Dem schließe ich mich an.
Genau. Und auch an alle, die wegen Corona ausgefallen sind. Aber es sind eben einige Kollegen dann von Tag zu Tag nicht mehr gekommen, weil sie wegen Corona nicht mehr da waren.
Ja, diese Corona-Geschichte ist eben so, ja, die AfD war ja sogar am Anfang sehr, als es losging und auch unklar war, in welche Richtung entwickelt sich das, waren sie ja mit ganz groß Alarm und da muss man was machen. Ich erinnere mich noch hier, als der damalige parlamentarische Geschäftsführer, Herr Fahle, kam in den Landtag mit so Schutzhandschuhen.
So Besamer-Handschuhe.
Man suchte das Rind dazu. Also wirklich hochgezogen bis zur Schulter und alle sagen, was zur Hölle macht er denn da jetzt?
War das Satire oder?
Nein, er war in Sorge über die Ansteckungsgefahren und so. Und alle guckten sich so ein bisschen speziell an, das war schon sehr so. Und dann kippte das so, als die AfD mitbekam.
Da im März zum Beispiel, da hat ja sogar noch die Bundesvorsitzende Frau Weidel als eine der ersten gefordert, den kompletten Lockdown nach dem Vorbild Dänemarks und zwar sofort. So, und als das dann eine Woche später passierte, da kippte das bei der AfD, da wollte man also.
Nee, weil sie erkannten, dass das populistische Potenzial auf der anderen Seite liegt. Ja. So, also musst du wenn die Regierung, der jetzt mit großem Ernst kommt und Gegenteil. Maßnahmen macht, ja, so, und dann wurde dann hinterher sagst, okay, was waren das für eine Maßnahme, aber wo sie da wirklich dann dagegen agieren können. Und das ist auch heute, was ich mit alarmistisch meine, dieses, wenn er da unterwegs ist und wirklich so diese Corona-Verschwörung an die Wand malt, die Corona-Diktatur. Was habe ich davon, den Leuten jetzt während der Corona-Zeit irgendwas einzuschränken? Da haben wir gar nichts von. Das ist gar nicht unsere Idee, sondern tatsächlich die Frage, wie können wir Menschen schützen? Das war der Anspruch.
Jenseits der Frage, dass es natürlich tatsächlich Menschen, auch Politikerinnen gab, die sich bereichert haben in der Zeit, also die erheblich, ne, man sagt
Maskendeals,
ja. Gehe ich trotzdem nicht davon aus und niemand, der ganz bei Trost ist, kann davon ausgehen, dass tatsächlich die Regierung, nicht nur unsere Regierung, sondern quasi die alle Regierungen der Welt diese Pandemie eingerührt haben als großen Fake, um damit die, was ist das, Urenkelin oder was auch immer da in Bayern von
Tandler, ist das Tandler?
Genau, Frau Tandler, von wem auch immer, schreibt uns bitte gerne, wenn ihr es genau wisst, als wir, diese Politiker, Urenkelin, Enkelin, keine Ahnung, Frau Tandler, damit die jetzt sich eine goldene Nase mit Masken verdient. Also das ist, glaube ich
ja,
wirklich.
Ja, du bist ja eine große Sache auf der Spur. Das könnte,
genau.
Das könnte, ja, also Corona, wie erwartet.
Aber sie werden uns alle zur Verantwortung ziehen am Ende. Abgerechnet wird zum Schluss.
Das, da gibt es einen Untersuchungsausschuss zumindest, das haben sie angekündigt in der nächsten Lesung.
Dann gab es eine aktuelle Debatte zum Thema Schuldenbremse.
Ja, die hatten wir selber eingereicht, so vor dem Hintergrund dieses der aktuellen Diskussion, Bundesverfassungsgericht und so, und wir müssen eigentlich in der Lage sein, Dinge tatsächlich zu finanzieren, die jenseits von Notlagen sind. Ja. So, Notlagen ist klar, die ich aber nicht aus dem einzelnen Haushalt so aus einem Jahr rausbekomme. So, also Klimaschutz ist so ein typisch grünes Ding natürlich. Gibt es aber eben diverse Beispiele. So, und das, da müsste man tatsächlich ran. Ich glaube, wir brauchen so eine Reform der Schuldenbremse, um solche Dinge zu machen. So eine gänzliche Abschaffung der Schuldenbremse wird ja auch diskutiert. Bin ich nicht der Freund von, weil tatsächlich, ich meine, so ein nachhaltiges Element in Haushaltspolitik. Also ich muss grundsätzlich mit den Ressourcen klarkommen, die ich habe. So, ja, und muss das darauf einstellen. Kann man über Steuermehreinnahmen und so, das kann man alles diskutieren, so, wenn man irgendwie mehr Bedarf hat. Aber grundsätzlich muss das in der Lage sein. Meine Alltagsgeschichten muss jede Generation für sich selbst lösen. Wenn ich aber für die anderen Generationen mit tätig wäre, also Strukturwandelgeschichten sind so das große Ding,
dann muss das
gehen. Genau. So, das war so der Hintergrund und unserer Debatte.
Während der CDU-Redner sprach, Finger weg von der Schuldenbremse, pünktlich gab es Nachrichten darüber, dass Herr Haseloff in der Zeitung gefordert hat, das auszusetzen.
Ja, das war, brachte da so ein bisschen noch Pfeffer in die Debatte rein, weil plötzlich ganz aktuelle Geschichten waren. Das war ja, also ich hatte großen Spaß an der Debatte. Es war aber so Teil dieser Finanzer sind die ganze Zeit am Reden. Es passte so sehr schön in diese längste Haushaltsdebatte, die wir hier hatten.
Tatsächlich war das Teil der längsten
Haushaltsdebatte aller Zeiten. Ja, die Nicht-Finanzer, die leiden dann manchmal so ein bisschen, weil die Finanzer sich dann dagegen
selbst einbringen. Auch noch eine schöne Debatte.
Oh, die war gut.
Zum Thema Atomkraft. Hat die FDP beantragt?
Ja, das ist doch völlig verrückt. Wie kommt man darauf, in einem Land, was keine Atomkraftwerke hatte? Also noch nie.
Niemals.
Und ja, hat er dann gefordert. Ja.
Herr Silbersack von der FDP hat das eingebracht. Auf Twitter wurde, nee, auf X, formerly known as Twitter, wurde dann tatsächlich während der Debatte schon spekuliert, ob Herr Silbersack schon Glühwein hatte, während der Mittagspause und dann nach der Mittagspause mit Glühwein diese Rede gehalten hat. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht unterstellen. Ich will nur sagen, ich kann nachvollziehen, warum man auf diese Idee gekommen ist.
Ja, es gab da so, erstmal gab es Zwischenrufe von unserem Fraktionsmitglied Sebastian Striegel, energiepolitischer Sprecher seines Zeichens, den es nicht auf Platz hielt.
Das schaukelte sich so ein bisschen
hoch. Ja, der ein oder anderen Aussage. Und dann brach es aus dem Kollegen Silbersack heraus.
Brüllend. Was Sie sind nicht der Heiland, Herr Striegel.
Das
hat mich überrascht.
Ja, das
ich habe immer gedacht, Herr Striegel ist der Heiland.
Ich habe ihn auf der Weihnachtsfeier gebeten, das Wasser in Wein zu verwandeln. Sicherheitshalber hat er nicht gemacht. Also vielleicht hätte er selber gesagt, recht, es ist nicht
auszuschließen. Es ist nicht der Heiland. Stimmt, er hat auch meint Wasser im Plenarsaal immer Wasser sein.
Ja, ja, ja.
Okay,
ja,
Herr Silbersack hat recht. Sebastian Striegel ist nicht der Heiland, leider.
Und, ja, aber sehr schön in der Debatte fand ich auch den Kollegen Herrn Schäffler von der CDU.
Ja.
So, der also da sprach und der, ich glaube, jetzt nicht
mehr, ein sehr ruhiger Kollege.
Sehr ruhiger Kollege und nicht verdächtig jetzt so die grüne Position in der Energiepolitik.
Hat er auch nicht gemacht.
Hat er wirklich nicht gemacht. Und war dann aber sehr trocken zu dem Kollegen Silbersack, weil er das dann nicht versteht, was diese Debatte jetzt hier
mit kann. Hat tatsächlich als allererstes erstmal die FDP so richtig schön durch den Kakao gezogen. Durch den Weihnachtskakao.
Ja.
Mit Rum.
Ja.
So.
Das
einmal durch. Es ist tatsächlich auch nicht verständlich, sie sind Teil dieser Bundesregierung. Wenn man an diesem Thema überhaupt rühren wollte, wäre das sinnvoll auf Bundesebene. Da tun sie es nicht, was ich gut finde. Ich will das überhaupt nicht beklagen, dass sie es nicht tun. Aber hier im Land, wo wir da gar keine Regelungshoheit haben, werden dann solche Schaufensterdebatten aufgezogen. Das ist tatsächlich...
Ich muss zugeben, ich mag diese Debatten, weil die so schön total verrückt sind. Die haben einen großen Unterhaltungswert. So, das geht ja nicht.
Genau, da kommt jetzt wieder der Empfehlungs...
Ja,
und da, ihr könnt euch alle diese Debatten immer sehr, sehr gerne live vor Ort angucken. Das hat wirklich...
live geht auch, auf die Tribünen. Wir haben mehrere Tribünen, ja.
Links und rechts.
Ja.
Genau, nicht links und rechts. Nord- und Südtribünen.
Ja.
Die sind aber auch links und rechts.
Ja,
auch das. Da könnt ihr gerne immer, wenn Landtagssitzung ist, die nächste ist
25. Januar.
Könnt ihr in den Landtag kommen, gebt am Eingang euren Ausweis ab, bekommt einen schönen Besucherausweis. Ihr kriegt den hinterher natürlich zurück, euren Ausweis.
Also meistens.
Könnt dann auf die, Tribüne gehen, könnt euch das in echt und live und Farbe angucken und sogar im Landtagsrestaurant Mittagessen. Oder ihr guckt euch im Stream an, Livestream. Also man muss nicht herkommen, man kann sich es auch live im Stream angucken. Oder hinterher am Stück oder gestaffelt nach Reden und so weiter und so fort. Aber diese Debatte lohnt sich tatsächlich.
Diese Staffel war wirklich gut. Und also gerade diese Atomdebatten, wir haben leider nicht jedes Mal
eine Atomdebatte.
So, ja, aber wir haben nicht immer eine Atomdebatte, vielleicht sollten wir die mal zusammenschneiden, die wir so haben. Da kann man bestimmt was machen.
Und wir sollten das mal anfangen. Das, grundsätzlich, das machen wir eine Geschäftsordnung. Du bist doch parlamentarischer Geschäftsführer. Machen Sie die Geschäftsordnung?
Als Punkt 1 immer erstmal eine Atomdebatte.
Immer muss eine Atomdebatte stattfinden.
So finde ich gut. Also wir hatten in der Vergangenheit schon Atomdebatten und das Lustige ist, dass die sich in der Zeit natürlich total verändern. Also wir hatten mal von der letzten Legislaturperiode war so die Frage, wo kommt das Endlager hin? Also ist ja immer noch offen, diese Frage.
Und Bayern Sack in den Weinberg.
Ja, Bayern hatte damals entschieden, auf gar keinen Fall nach Bayern. Und sofort gibt es natürlich den Antrag in Sachsen-Anhalt von der AfD damals, auf gar keinen Fall nach Sachsen-Anhalt. Und da hatten wir Grüne so ein bisschen, ja, wir wollen tatsächlich auch kein Atomendlager haben.
Niemand will Atomendlager. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum wir keine Atomkraft wollen.
So, genau. So. Aber in Sachsen-Anhalt wollen wir das auch schon gar nicht. Und trotzdem waren wir natürlich damals, pass mal auf, das ist eine bundesweite Regelung, da können jetzt nicht die einzelnen Bundesländer sagen, so, und wenn alle 16 es sagen, dann kommt es ins Kanzleramt oder so. Also das ist doch keine Regelung. Und da haben wir richtig Dresche gekriegt. So von AfD und die Grünen weichen ab von so und CDU auch. So, und jetzt ein paar Jahre später erzählen mir dieselben Leute, dass Atomkraft, das ist das neue Ding und das müssen wir hier aufbauen und diese Angstmacherei vor der ganzen Strahlung, das ist wirklich so ein populistischer Mist.
Das ist auch schräg bei der Strahlung, als Sebastian sprach und meinte, das wäre mit der Strahlung und so, da wurde ihm dann zugerufen, kann er mal froh sein, dass es CT und MRT gibt. Oder also es wurde dann so in diesen Kontext gebracht mit Strahlung bei medizinischen, das ist wirklich schräg. Und dann waren wir am gestrigen Mittwoch mit mehreren Highlights.
Ich kann hier die Zettel wegwerfen. Da war erstmal der sogenannte Prio-Block. Ja, da darf jede Fraktion, darf nämlich ein Thema, was ihr besonders am Herzen liegt, darf sie in den Prio-Block melden und dann wird das länger diskutiert.
5 Minuten Debatten statt 3 Minuten.
Genau, 5 Minuten Debatten und auch mit längerer Einbringungszeit und sowas, da kannst du also dann ein bisschen mehr vom Leder ziehen. Ja, da war diese 44-Tonner-Debatte, fand ich sehr öde, hatte die FDP angemeldet, langweilig. So Integration an Schulen weiter ermöglichen. So, das war ja unsere Anmeldung, da hast du geredet.
Ein Antrag von uns, da geht es darum, die Sprachmittlerin für Schüler aus der Ukraine. Es gab ein Projekt von der Landesregierung gemeinsam mit LAMSA e.V., was jetzt ausläuft zum Ende des Jahres, was total schade ist, weil wir natürlich nach wie vor auch regelmäßig noch Schülerinnen aus der Ukraine neu zu uns kommen, aber auch diejenigen, die da sind, sind halt erst ein Jahr da. In einem Jahr lernst du eine Sprache nicht so, dass du bei allem immer so gut mitkommst, dass du damit einen vernünftigen Schulabschluss erreichen kannst. Dass dieses Projekt weitergeführt wird und vor allem auch, das ist uns auch sehr wichtig, erweitert wird auf andere mögliche Zielsprachen, weil natürlich nicht nur Kinder aus der Ukraine gerade neu zu uns kommen, sondern auch aus anderen Ländern und diese Sprachmittlung an den Schulen wirklich eine große Entlastung war. Da gab es eine sehr bemerkenswerte Szene, weil geantwortet auf unseren Antrag, also man bringt den Antrag ein und dann antwortet immer erstmal die Landesregierung und dann antwortete die Ministerin Feusner,
Bildungsministerium.
Und die sagte im Grunde, sie sei nicht zuständig.
Was etwas verwirrend ist, weil man könnte ja als Landesregierung auch jemanden schicken, der zuständig ist. Sitzen ja alle da.
Jedenfalls, Sprachmittlung ist nicht ihr Beritt, sondern das gehört ins Sozialministerium. Sie hat es aber trotzdem gemacht, großartig wie sie ist. Aber jetzt ist vorbei. Sie sei nicht zuständig, müsste jetzt wieder das Sozialministerium machen, weil das ist schließlich zuständig. Die Ministerin Grimbenne, Sozialministerin, die saß quasi in ihrem Rücken in der Ministerinnenbank und schüttelte immer mal den Kopf.
So. Es gab sogar den Vorwurf, sie hätte ihr den Vogel gezeigt. Hat sie mal von der AfD
manchmal. Niemals hat sie das
gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann das nicht.
Ich habe auch nicht gesehen, dass ein Vogel gezeigt wurde.
Wir weisen das weit von uns. Aber also zumindest die Stimmung war angespannt.
Ich muss gestehen, selbst wenn ich etwas derartiges gesehen hätte, würde ich es nie im Leben zugeben und damit der AfD Munition gegen irgendwen geben. Also
aber
egal.
Wenn Kameras im Raum sind, also möglicherweise wäre das ja auch aufgezeichnet worden. Aber naja.
Also wir haben es jedenfalls nicht gesehen. Auf jeden Fall war die Stimmung zwischen den beiden Ministerinnen schlecht, als sich Frau Feusner dann wieder an ihrem Platz
elektrische
setzte.
Aufladung in der Luft.
Die haben wirklich, also ich würde nicht sagen, dass sie sich laut gestritten hätten, sie haben sich leise gestritten, sie haben sich angezischt. Es war, sie waren sichtbar erregt.
Wir mussten
erregt.
Minister zwischen sie setzen.
Vor allem als dann Frau Dr. Pehle, die Fraktionsvorsitzende der SPD und auch Bildungspolitikerin sprach, die noch so ein bisschen Öl ins Feuer goss und die Zuständigkeit auch eher beim Bildungsministerium sah und das so, da wurde es noch ein bisschen hitziger zwischen den beiden Ministerinnen und da kam dann von der anderen Seite der Regierungsbank der Minister Willingmann Und setzte sich dazwischen. Normalerweise sitzt da Herr Schulze, der war noch nicht da.
Der war nicht da, der wurde später dann wieder eingewechselt. Später. So.
Da wurde dann ein Trainer dazwischen.
Ja, war nötig ein Trainer, ein Minister.
Und da hat Herr Tilschneider auch von der AfD wirklich sehr, 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 sehr schlecht Felix Banaschak versucht zu kopieren.
Also es ging schon mal damit los, wie er die Leute begrüßte. Er sagte, sehr geehrte Herren und Damen. Wie
kann man denn so? Vogel.
So unglaublich, oder? Was für eine Nummer. Ja, dann fing er an zu reimen. Also genau. Auf grauenerregende Art.
Also jenseits der Frage, dass das inhaltlich wirklich entsetzlich war.
Ja, gut, das setzen wir, die Hörerinnen und Hörer sind ja die Kummer gewohnt.
War es künstlerisch grauenerregend? Wir haben sich die, ob des schlechten Versmaßes, der schlecht gewählten Reimwörter, der ekelhaften Sprache, wir haben sich die Zehennägel hochgerollt.
Es war schlimm. Diese, da schimpfen die gegen Gendern, aber gegen diese, das Vergehen das einer deutschen Sprache.
Das war ein übles Vergehen.
Ein übles Vergehen. In der deutschen Sprache, dass da...
Aber man sieht, der Mic-Drop von Felix Banaschak im Deutschen Bundestag hat die AfD offensichtlich hart getroffen. Sie versuchen es zu kopieren, sie können es halt nicht.
Aber nee. Und lustigerweise auch eine CDU-Kollegin regte sich maßlos auf über diesen Auftritt. Ja. Angela Gore nämlich. Ja. Und also geißelte das, hatte sie völlig recht. Und dann endete sie mit dem Satz, ich kann auch reimen, aber dieses ist zum Weinen.
Oh, das war niedlich.
Ja, ja. Sehr schön.
Dann gab's,
so, damit hatte sie es auf den Punkt getroffen. Ja, was hatten wir denn da noch? Mal gucken.
Dann gab es einen Antrag, da fehlte der Berichterstatter. Das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Das ja, das war das Finanzausgleichsgesetz. Das ist ein relativ wichtiges Gesetz. Geht nämlich um das Kommunen eine Menge Geld, also Menge ist die Frage, aber zumindest Geld bekommen und wie das verteilt wird und so.
Und der Berichterstatter aus dem Ausschuss, der Ausschussvorsitzende, der eigentlich immer erzählen soll, von der wie das lief in der Beratung.
Der war gerade aushäusig, weil die anderen Punkte waren ein bisschen schneller als gedacht. Wir waren etwas vor der Zeit.
Oder das lag an der Weihnachtsfeier am Vorabend.
Ja, er kam ja dann noch rein später, aber da war die Nummer schon durch und da musste dann sein Stellvertreter ran, der Herr Bernstein von der FDP, der aber natürlich nicht vorbereitet war, weil er nichts von seinem Glück ahnte und dem dann da schnell die Rede zugesteckt wurde und er dann ans Pult treten musste und sagen musste, was hier bisher geschah.
Und da war dann war Mittagspause und in der Mittagspause gab es eins der Highlights, was wir ja immer im Dezember haben. Und wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr das auch noch. Im letzten Jahr hieß sogar unsere Dezemberfolge so.
Das Weihnachtsblasen.
Das große Blasen.
Das große Blasen. Ach, das große Blasen.
Das große Weihnachtsblasen. Das war toll. Es war schön. Es war Schülerin. Ich habe die Schule mir nicht aufgeschrieben.
Nein.
Aus einer Schule in Magdeburg. Es war ein Bläserquartett. Die haben wirklich sehr, sehr zauberhaft geblasen. Meine Güte, das ist ein Satz. Die haben sehr zauberhaft geblasen. Und zwar unter anderem die Melodie aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das war wirklich schön.
Sehr schön.
Und es gab Kekse. Und der Landtagspräsident hat die Cupcakes, die es auch gab, in den Himmel gelobt. Das war übrigens seine ganze Rede. Also seine Begrüßungsrede bestand zu 80% daraus, dass er über diese fabelhaften Cupcakes rumgewundert hat und sie allen anempfohlen hat.
Politik so ehrlich wird, das ist doch schön.
Und dann kam schon, jetzt kommt wieder der Jingle.
Nee, da kam die kostenfreie Meisterfortbildung, kam dann nämlich.
Ach, willst du darüber was sagen? Du bist der Beste aller Meister.
Das ist natürlich richtig, ich habe da geredet für uns, hatte da total viel Spaß. Da fiel mir nur das Zitat von Uli Thomas auf, dass sie den Zahn der Zeit getroffen hätten. Also das fand ich lustig. Man möchte ja ungern den Zahn der Zeit treffen, das ist nämlich kaputt.
Jetzt ist wieder die Quizfrage. Wie heißt das wirklich?
So, ich habe mich überlegt.
Ich weiß es, wir sagen es aber jetzt nicht. Wie heißt das wirklich?
Wie hätte dieses Sprichwort richtig, was hätte man wirklich...
Man hat den Zahn der Zeit getroffen. Was hättet ihr stattdessen gesagt?
Okay.
Und es geht nicht ums Gendern bei der Frage.
Nein.
Die Zahnin, oder heißt es Zähnen?
Ich glaube, Zahn ist einfach, macht immer, oh mein Gott, du bringst die AfD total gegen uns auf, wenn wir jetzt anfangen, von der Substantive zu gendern.
Jetzt hast du uns.
So, dann hatten wir, was hatten wir noch?
Dann kam doch aber das Highlight, oder? Ah, das andere habe ich mir nichts aufgeschrieben. Alles gut. Wir haben 4 Tage. Wir können nicht jede Debatte
besprechen. Also, geht nicht
an.
Das haben die anderen auch schon weggeworfen.
Wir kommen jetzt zum Highlight.
Du hast völlig recht.
Das Highlight war
die Nichtwahl.
Ja, die gab es diesmal auch wieder. Soll ich das Ergebnis verkünden?
Ach. Wir sagen erstmal, wer nicht gewählt werden durfte.
Ja, Herr Mertens.
Herr Mertens, Christian Mertens, ein neues Mitglied der, der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wenn ihr jetzt euer Panini-Album rausholt, und wer nicht weiß, wer das Panini-Album ist, hört es in den alten Folgen nach.
Ja.
Und dann besorgt euch eins. Wer jetzt sein Panini-Album rausholt,
fehlt er natürlich.
In den der alten. Fehlt,
ja.
Weil der ist nachgerückt.
Ist bitte hinten auf die letzte Seite dann zu kleben.
Genau, nachgerückt ja. Für Herrn Loth, der Bürgermeister geworden ist, leider. Genau, Landesvorsitzender Jungen Alternative, also ein besonders rechter, rechtsextremer, würde ich annehmen. Also Junge Alternative ist ja schon länger
ja, es gibt als, solche Meldungen, ja, das ja. Ist erstmal richtig. So 28 Stimmen hat er dann trotzdem bekommen, zum Vergleich, die AfD selber hat 23, wenn noch nicht alle da gewesen, so, ja.
Genau.
61 Gegenstimme, immerhin eine Enthaltung.
Nach wie vor viel zu viele Ja-Stimmen.
Aber insgesamt stabiles Parlament und die Nichtwahl des AfD.
Ist ordnungsgemäß und wie es in der Geschäftsordnung steht, erfolgt.
Ja, feierlich. Feierlich ist Verfassung. Ich glaube, es haben wir Verfassung. Weiter hinten haben wir zwar, aber es ist
dabei. Aber wir hatten noch eine Wahl und das war diesmal tatsächlich eine Wahl. Das hat von uns ehrlich gesagt niemand erwartet. Wir sind ja eher an Nichtwahlen gewöhnt in Sachsen-Anhalt. Aber der Landtag hat einen neuen Ausschuss eingesetzt zur freiwilligen Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit der Landtagsabgeordneten, also Stasi-Überprüfungsausschuss.
Ja.
Soll der letzte sein, letztmalig, jetzt nach 30 Jahren?
Haben wir letztes Mal auch gesagt. Lustigerweise. Aber ja, na, kann man ja tatsächlich fragen, wie viel.
Und die Mitglieder für diesen Ausschuss wurden gewählt.
Ja, das fand ich ganz merkwürdig in diesem Gesetz. Also, weil normalerweise werden Ausschüsse immer dann paritätisch einfach besetzt. So, hast du so und so viele Leute im Ausschuss und dann schickt ihm jede Fraktion entsprechend ihrer Stärke Leute in den Ausschuss. Hier in diesem Ausschuss ist es anders, da musst du reingewählt werden. Was genau. Das
es gab drei Wahlvorschläge.
Die Linke macht, finde ich, erstaunlicherweise, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Die haben auch
grundsätzlich nicht mit, also, ja, haben da gegen die Einsätze
nicht alle,
gestimmt.
Nicht alle,
ja,
muss man alle auch erfahren. Ja. Vier Mitglieder der Linken haben sich enthalten bei dieser Abstimmung. Die anderen haben gegen die Einsetzung des Ausschusses gestimmt und haben dann aber auch nicht mitgemacht bei der.
So, und deswegen war also also die Wählerschaft war also dementsprechend eingeschränkt.
Es gab drei Wahllisten, eine der Koalition,
ja,
eine AfD, der AfD und eine von uns.
So, und unsere Wahlliste brauchte also in diesem Setting eine Mehrheit in einer geheimen Abstimmung.
Und das war, ist das, was wir selbst, als wir Teil der Koalition waren.
Kein Selbstläufer.
Eher als Nichtwahl kennen. Und tatsächlich hat es geklappt.
Hat geklappt. Also tatsächlich wurde gewählt. Wir sind da also jetzt auch mit drin. Was tatsächlich insgesamt
Herr Spiegel
natürlich.
Spiegel sitzt für uns in diesem Ausschuss.
So, was total Sinn macht.
Stand aber nicht auf dem Wahlzettel. Also da stand nur Wahlvorschlag Bündnis 90 Die Grünen. Was ich aber in dieser Wahl, diesem Wahlprozedere fiel ein schöner Satz, den ich mir, weil er hübsch war. Da sagte die stellvertretende Präsidentin Frau Keding, die da gerade die Sitzung führte, sagte zum Prozedere, wie man mit den Wahlzetteln umgehen soll: Einzeln falten, nicht eine Falz für alle, weil man kriegt ja drei Wahlzettel, ja, damit keine Klumpenbildung erfolgt.
mit den drei Wahlzetteln, ich habe da gar nicht jongliert. So, ich habe mit den.
Das sah auch hübsch aus.
Ja, ja.
Also, wenn ihr bei Instagram seid, guckt euch mal bitte die Story von unserer Kollegin und Fraktionsvorsitzenden Cornelia Lödemann an. Die hat da ein Bild.
Die drei von der Tankstelle.
Genau.
Die,
also, ja, da standen drei Wahlhelfer und teilten einzeln diese drei Zettel aus. Und die hatten, es waren so drei Shades of Blue. Drei Jungs in Blau. Waren auch alles relativ junge Männer. Und die standen da und teilten die Wahlzettel aus. Es war wirklich ja wie drei von der Tankstelle.
Ein bisschen ja, die machen das aber mit großem Engagement. Ich fand das sehr süß.
Genau.
Ja, dann hatten wir, also das haben wir durchgestanden, wir müssen mal gucken, wie die Stasi-Überprüfung läuft. Also Sebastian hatte ja so ein bisschen angesprochen, ja, Stasi greift eigentlich zu kurz, wenn man so die DDR aufarbeiten will. Man müsste schon auch andere, also die DDR war natürlich mehr als Stasi, auch der Unterdrückungsapparat war mehr als Stasi. Sebastian sprach zum Beispiel Blockparteien an.
Ja, und ja,
mein Gott, wir müssen gleich gewählt werden.
Ja.
Die Blockparteien können damit nämlich schwer umgehen, muss man sagen. Ich hätte, auch das finde ich, sie haben ja dann sogar darauf reagiert. Kurz hat er noch gesagt, oh, und wie das einordnet. Ich finde es mal sehr unsouverän, weil man könnte doch 30 Jahre nach der Zeit, könnte man doch mal ein entspanntes Verhältnis zu dieser eigenen Geschichte haben.
Reflektiert das vor allem.
So meine ich, genau.
Ich meine, die Wahrheit ist, auch wenn sie schmerzt, und ich meine, die schmerzt ja auch alle anderen, auch die ehemaligen SED-Mitglieder schmerzt die Wahrheit. Aber die Wahrheit ist, auf den Wahlzetteln stand eben nicht SED. Da stand irgendwie Einheits...
Ja, Kandidaten der Nationalen Front.
Genau, Kandidaten der Nationalen Front. Und das war eben auch nicht nur SED, sondern da waren tatsächlich
die Blockparteien dabei. Also jetzt nicht auf unseren Wahlzetteln, sondern damals.
Nein, auf den Wahlzetteln damals in der DDR. Es gibt ja immer so diese Geschichte, man hätte da nur Ja, Nein ankreuzen können und alle haben dann das Bild, man hätte nur die SED wählen können. Nee, so war es ja nicht. Sondern dieser Wahlzettel, also Es gab ja dieses geflügelte Wort von wir gehen falten, ne? Also man ist ja nicht wählen gegangen und ankreuzen, sondern man ist falten gegangen.
Also, du brauchst ja nicht ankreuzen, nee, du musst genau, es ja von A nach B.
Und das bezog sich eben nicht nur auf die SED, sondern eben auch auf die Blockparteien. Die waren Teil des Systems und die haben dieses System natürlich auch gestützt.
Ja, mit Minister gestellt
und also, selbstverständlich gab es da auch Nischen. Also für viele waren sicherlich die Blockparteien auch Nischen, aber es gab auch innerhalb der SED Nischen oder innerhalb der FDJ Nischen. Also alles das, was die für sich in Anspruch nehmen, die sie Teil des Systems waren, muss selbstverständlich auch für alle anderen gelten, außer natürlich für die aktiv und tätig schuldig geworden sind in diesem System.
So, deswegen fand ich seine, also seine Zielstellung auch darauf zu gucken, fand ich gut. Ja. So, hat natürlich keine Chance in diesem Setting, also ja. Ein Ausschuss sich auch mit solchen Dingen befasst oder dass man da überhaupt mal herangeht. Ich hoffe, das werden vielleicht nächste
dann
Generation
noch,
und so weit.
Dann gab es noch so einen seltsamen Sportantrag. Ich weiß gar nicht, da ging es um Leistungsgedanken.
Ja.
Da regte sich der Einbringer der AfD, das ist, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber das ist so ein auch ein relativ kräftiger Mann, dem man den Kraftsport auch ansieht und auch das, also
ja, ich glaube, der war auch erfolgreich, hat sich über
ja, genau. Kraftsport. Der regte sich dann auf, dass er so ein Deutschland diejenigen mehr Support und auch mehr Geld bekommen, die im Dschungel Tierhoden essen, als diejenigen, die sportliche Höchstleistungen erringen. Da habe ich nur so gedacht, also so für die Pumper-Szene und für die auch so selber Kraft machen, sollte man dazu sagen, dass auch Taurin zum Beispiel aus Stierhoden gewonnen wird. Also
ist so, ja,
sportliche Erfolge sind manchmal nicht so weit von Tierhoden entfernt. Naja.
Ja, ein weites Feld, was die Sportgeschichte anging. Dann gab es noch diese Strafbarkeitslücke schließen. Braucht man nicht länger drüber reden, aber ich fand den Satz von Frau Thermisch,
Schweiß, gell?
So, die AfD als Partei der Schreihälse charakterisierte, fand ich verblüffend in
niedlich.
Von ja, aus so einer CDU-Sicht.
Ja. Genau, und das ist ja eben auch mutig, gerade als Frau, sage ich mal, der AfD solche Dinge auch zu sagen. Man stellt sich ja dann doch ins Fadenkreuz so ein bisschen, ja. Weil die natürlich genau das sind und das dann auch wahr machen.
So, also man freut sich ja manchmal.
So, und dann Sachen, heute endlich Finale. Genau. Also, by the way, was machen wir denn? Also die Parole des Monats. Wir müssen noch die Parole des Monats zu. Ich finde, eine mögliche Parole könnte sein Finale. Oder?
Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht.
Ali, Ali, Ali. Das Lied des Monats wird es diesmal. Und warum Ali, Ali? Da kommen wir gleich noch zu. Zum Schluss. Das war nämlich wirklich das Finale. Was gab es denn noch für Parolen?
Das weiß ich jetzt nicht, aber was hatten wir denn heute? Da war also der Nachtragshaushalt reloaded, war also die zweite Lesung desselbigen, erwartbar in den Konstruktionen.
Alles im Nachtragshaushalt?
Und dann war die Ukraine-Geschichte.
Nee, aber war das im Nachtragshaushalt? Doch, das war im Nachtragshaushalt, als Herr Schmidt von der SPD, Herr Dr. Schmidt, die Bude angezündet hat.
Zweite Rede.
So schnell waren die Jungs von der AfD noch nie auf ihrem Affenfelsen. Morgens um
9:30 9:35 muss jetzt rannte die Hütte Lichterloh beim zweiten Nachtragshaushalt.
Aber ich glaube, heute ist auch Weltaffentag. Ist das heute oder war das gestern? Ich glaube, das war der Grund, warum der die so schnell auf den Affenfelsen getrieben hat.
Nee, was hat er denn? War nicht sogar ohne das Skript nach vorne gegangen und hatte eine ziemlich klare Ansage.
Ich weiß überhaupt nicht mehr, was er gesagt hat, aber er rief da drüben ganz rechts wirklich innerhalb von Sekunden höchste Empörung hervor. Und es war.
Könnte das sein, dass er sie Partei des Todes genannt hat? Ich habe hier so eine Notiz.
Das würde zur Reaktion passen.
Es war bei einer Haushaltsdiskussion auch überraschend als Äußerung. Es hatte aber natürlich einen Sinnzusammenhang. Also er hatte da schon eine klare Idee.
So, dann gab es danach, dann gab es, wie gesagt, dieser Nachtragshaushalt, der wurde erwartungsgemäß beschlossen, ohne unsere Stimmen. Dann gab es einen Antrag auch der AfD, die gerne wollten, dass die Ukraine nicht EU-Beitragskandidatin sein darf. Das war
mit einer ziemlich hasserfüllten
astreine Putin-Propaganda.
Ja.
Die Ukraine wurde in der Rede zu Feinden Deutschlands erklärt, fand ich auch ganz spannend. Und natürlich alles an Klischees und Propaganda, was man über die Ukraine gerade hört, wenn man nur, wie heißen denn diese komischen russischen TV-Sender, die hier so senden.
Russia Today oder
genau,
sowas.
Genau, wenn man nicht sowas so guckt oder News oder was es da so alles gibt, da kommen ja dann doch immer mal so ein paar Vorurteile und so. Obwohl die News, glaube ich, nicht. Weiß nicht. Naja, jedenfalls.
Dann bin ich raus.
Tichys Einblick wurde heute auch irgendwann zitiert.
Ja,
aber es war nicht in der Debatte. Okay. Also schlimme Debatte mit einigen guten und sehr ernsthaften Erwiderungen aus den demokratischen Parteien. Aber was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist, dass die Ukraine der Feind Deutschlands sein soll. Nein, Jungs, Russland ist der Feind der Ukraine und Russland ist der Feind von demokratischen Staaten. Und Russland hat die Ukraine angegriffen und das ist das, wo sich das gerade abspielt. Die Ukraine und Deutschland haben nichts Feindliches miteinander abzumachen.
Nee, die braucht tatsächlich unsere Unterstützung. So ist ja unsere Position seit Anbeginn dieser Situation. Ich würde mir wünschen, dass das zu einer Lösung käme. Ja, dann war Kunstankäufe. Da war ich kurz draußen. Wenn ich kurz draußen war, um irgendwas aufzunehmen oder so, dann passierten drin immer schreckliche Sachen. Wie hielt der Hecht eine Büttenrede?
Ja.
So, da waren alle, ich kam rein und der Saal brannte noch. Ich wusste gar nicht, wieso.
Aber ich ehrlich gesagt auch nicht. Also der Antrag an sich, also um die Geschichte kurz zu erzählen, Sachsen-Anhalt kauft Kunst in großem Stil für viel Geld. Und durch,
ist geheim.
durch eine MDR-Recherche und die AfD hasst den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, durch eine MDR-Recherche und eine kleine Anfrage des Kollegen von der SPD. Holger Hilfemann von der SPD kam das also raus und da wand sich das Land und wurde das Problem offenbar. Und seitdem recherchiert der MDR an der Stelle auch fleißig weiter. Inzwischen hat das Land tatsächlich auch eine Liste der Kunstankäufe veröffentlicht. Und die AfD hat dazu jetzt eben einen Antrag gestellt. Und man denkt dann, okay, wir reden über Kunst oder so. Aber weit gefehlt. Also, ihre Zeit läuft ab, war so ein Satz, der da fiel. Ich frage mich, was das mit Kunst zu tun hat. Also, Kunst ist ja auch oft alt, aber zeitlos. Also, bei Kunst sieht man, dass Zeit manchmal nicht abläuft, ja. Die Brandmauer steht in Flammen, solche Reden schwang er da.
Würde man bei einer Diskussion über Bilder im Landesbesitz nicht vermuten, dass da die Brandmauer in Brand geraten.
Wenn das nicht so früh schon am Tage gewesen wäre, hätte ich auch Glühwein vermutet. So.
Ja, aber das war einfach so. Ja, und das Land hat sich ein bisschen entschuldigt für seine bisherige Geheimhaltungstaktik. Also das war so ein bisschen der Aufreger in der ganzen Sache, dass die zwar Kunst ankommt. Ich finde das gut, dass er, also gerade regionale Künstler und sozusagen auch eine Form der Unterstützung. Aber es ist geheim.
Streng aus
Datenschutzgründen. Und der amtierende Datenschützer, Sebastian, rief da rein, man könnte mal einen neuen wählen.
Genau,
das ist eine ältere Geschichte.
Wenn alle, dabei die sich in Sachsen-Anhalt auskennen, wissen, wir haben seit langem in Sachsen-Anhalt keinen Landesdatenschutzbeauftragten.
Und der arme Amtsverwalter, der hatte den wegweisenden Tipp an die Staatskanzlei gegeben, dass das wirklich kein datenschutzrechtliches Problem zu sein scheint. Auch wie sie entspannen sich gerade. Okay. Ja, und dann die nächste Debatte, demokratische Kultur in den Spezialeinheiten der Polizei. Ich komme zum Äußersten, ich möchte von einem grünen Erfolg reden.
Das war ein grüner Erfolg.
So, also Sebastian hat sich da ziemlich reingekniet.
Sebastian Stiegel, genau, und so. Der nicht nur unser energiepolitischer, sondern auch unser innenpolitischer Sprecher ist, genau. Da ging es in Folge, also ich weiß nicht, ihr könnt euch möglicherweise daran erinnern, dass es so Vorfälle gab mit Polizeichats, mit rassistischen,
was ich Hitlerbilder und
alles frauenfeindlichen Inhalten und so weiter gab und infolgedessen es also eine Aufarbeitung auch bei der Polizei gab und wir haben gefordert, Sebastian hat gefordert, daraus einige Konsequenzen zu ziehen. Der Antrag wurde behandelt, der Antrag wurde auch im Ausschuss beraten mit einer großen Anhörung und jetzt kam er also als Beschlussempfehlung zurück in den Landtag und es war gut. Es war gut, dass es diese Beratungen gab im Ausschuss, gab gut, dass es diese Anhörungen gab. Wenn man einigen Diskutanten zugehört hat, haben die nicht alle verstanden, auch in den Anhörungen nicht, dass es auch innerhalb der Polizei da einen Kulturwandel gibt. Also dass auch, dass das kein Angriff auf die Polizei ist, wenn man da einen Kulturwandel forciert, sondern dass es durchaus auch Anliegen von Polizistinnen und Polizisten ist, dort demokratischere Strukturen und
genau, im Bereich, der anfällig ist für solche Dinge, so, genau. Wo man sich mit befassen muss, wie kann ich dem entgegenwirken und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass eben gerade unsere Polizei, und da ist es doch am absolut notwendigsten, eben der demokratischen Struktur sich verpflichtet fühlt.
Genau, so. Und an der Stelle nochmal, das ist ja keine Unterstellung, wenn man sagt, dass Polizei da besonders anfällig ist, weil das ja nicht unterstellt, dass PolizistInnen dort besonders anfällig sind. Das aber die haben
Strukturen.
Eben
Strukturen. So,
und die haben eben auch eine besondere Machtposition und damit natürlich auch eine besondere Gewährsposition, genauso wie Ärztinnen und Ärzte Ärzte eine besondere Verantwortung für die Gesundheit und das Leben ihrer Patientinnen haben, haben PolizistInnen eine besondere Verantwortung für den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat.
So, ich fand das aber auch durchaus bei den anderen so ein Nachdenkenseffekt eingetreten ist. Ja. Wir hatten ja nochmal diese Diskussion mit diesem Flötenbläser, was denn dieses, so, wo das ins Lächerliche gezogen wurde, wenn man ein bisschen Blower forderte. Das fand ich war besser geworden. Insbesondere von Seiten der Landesregierung, von Seiten Innenministerin, dass da so einfach das Thema war im Präsent und man so.
Dann gab es noch eine schöne Diskussion und einen schönen, ich habe 24, was war denn das? Das war
Kommunalverfassungsgesetz.
Kommunalverfassungsgesetz,
das Kommunalverfassungsgesetz. Schön, ich habe dazu geredet, auf jeden Fall. Ach so, ja, da gab es, da hat die AfD sich nämlich beklagt.
Ja, also das Kommunalverfassungsgesetz soll geändert werden, aber nur in wenigen kleinen Punkten. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenwurf, so eine Riesennovelle.
Ja, das ist eine Novelle, sagten sie, ja, das ist tatsächlich. Ich finde, wir sind da eigentlich recht entspannt. Das ist ein Regierungsentwurf, wo wir sagen, okay, das ist aber in weiten Punkten tatsächlich etwas, also geht es um so Digitalisierung im Ratsgeschehen.
Das also ein paar Lehren und ein paar Sachen, um moderner zu werden. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, gerade jetzt vor der Kommunalwahl, Kommunen sind die Herzkammer, also Kommunalparlamente, die Herzkammer unserer Demokratie.
Das wird gern gesagt, ja. Ist direkt an der Basis. Genau,
dass die auch wirklich modern und arbeiten können, dass das familienfreundlich wird. Also eigentlich wirklich ein schönes Gesetz, aber die AfD fand das doof, weil dieses Kommunalverfassungsgesetz auch explizit fordert, dass nur BürgermeisterIn werden darf, wer sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt.
Und das sahen sie als Angriff auf sich. Ja. Okay.
Ehrlich gesagt, mehr über die AfD als über dieses Gesetz. Und dann kippte das aber auch so ein bisschen. Dann kippte das sehr schnell in so eine Debatte über die über den Verfassungsschutz.
Ja, ne, vorher wollten alle eigentlich nur zu Fragen reden, wie mache ich denn eine digitale Ratssitzung und was dürfen Kommunen eigentlich im wirtschaftlichen Bereich machen, dürfen die Solaranlage aufs Rathaus bauen. Und plötzlich hatten wir natürlich... Bude fing schon ein bisschen an zu brennen.
Es schwelte
so eine Ecke. Weil plötzlich ging es um die großen Themen, muss man denn Demokrat sein, wenn man auf die, ja.
Und die Antwort ist ja, selbstverständlich.
Ja, sollte man sein,
super, Demokrat oder Demokratin zu sein, wenn man sich an Politik, auch an kommunaler Politik beteiligen möchte.
So.
Und selbstverständlich wehrt sich ein demokratisch verfasster Staat gegen Antidemokratinnen an der Spitze von Rathäusern.
Das sollte so sein.
Genau.
Ja, interessant, dass Sie das jetzt Angriff auf sich sehen. Ich fand das so entwaffnend in der Offenheit.
Wir kriegen schon wieder die Uhr gezeigt.
Ja, wir sind auch durch praktisch, oder?
Haushalt gab es noch. Haushalt und das war dann auch das Finale. Also nee, das Finale müssen wir dann trotzdem gleich noch damit
machen. Ja. Du
musst aber der Haushalt, lange Debatte, Struktur D heißt, die CDU darf theoretisch 50.
Das darf nur die CDU.
Haben sie aber nicht gemacht.
Nein, haben sie nicht gemacht.
Aber zu Beginn dieser Debatte, das fand ich noch erwähnenswert, hat der parlamentarische Geschäftsführer der AfD die Beschlussfähigkeit angezweifelt. Das war auch angezeigt, ehrlich gesagt. Ich habe auch ein bisschen gezweifelt. Ich hatte ein bisschen Angst, als er die Hand hob und rief Beschlussfähigkeit. Das war nach der Mittagspause. Da dauert es auch oft so, bis alle wieder da sind.
In den Saal fluten soll.
Und dann wurde der Landtagspräsident zu Graf Zahl.
Ja, es fehlte der Donner. Ja, so Donner und das so, sonst bei Graf Zahl ist immer mal ein Donner, wenn er den Zehner erreicht hat oder sowas. Und dann fing er an, alle durchzuziehen. Ich glaube auch vor dem Hintergrund, dass er sagt, umso länger er zählt, umso länger haben wir schon Leute Chancen reinzukommen.
Lange gezählt.
Also, da sind es 2, 3, 5. Das war sehr lustig. Ja, und da kamen auch Leute rein und da war ganz auch relativ knapp, war die Beschlussfähigkeit.
Er war erleichtert, dass wir beschlussfähig waren, weil er so lange gezählt hat. Er hat so lange gezählt, bis wir beschlussfähig waren.
Endlich, wenn 49 waren. Ja, das war sehr schön.
Und
dann
gab es noch einen Antrag zu einer Berichterstattung, weil ein Antrag, den wir gestellt haben, der hieß Alleenfunk für Sachsen-Anhalt, genau das wollen wir beantragen, weil der schon zu lange im Ausschuss rumliegt. Und dann kann man, wenn das also 5 Monate oder länger nicht bearbeitet wird, kann man Berichterstattung verlangen vom Ausschussvorsitzenden, was dann mit dem Antrag eigentlich passiert. Das haben wir gemacht. Und wir hatten ein bisschen gehofft, weil das war wirklich heute der letzte Antrag, dass unser Kollege Wolfgang Aldag die allerletzte Rede, die er dann dazu halten durfte, das war ja auch die allerletzte Rede dieses Jahres.
Des Jahres.
Dass er das nutzt, um am Ende rauszulaufen mit Ali, Ali. Ich hab's gehofft.
Diese Hoffnung hatte mich nicht umgetrieben.
Stattdessen hat er gesagt, frohe Weihnachten.
Ja.
Und das ist dann die dritte abzustimmende Parole des Monats.
Die Parole des Monats.
Okay, dann führen sie nochmal alle auf.
Alle, alle war es. Frohe Weihnachten und jetzt habe ich die erste vergessen. Das war auch ein Lied. Gute Zeiten, schlechte Schulden.
Das heißt doch unser
Schulden.
Ich bin nicht überzeugt von dem heutigen Konzept.
Gute Schulden, schlechte Schulden.
Ja, von
dann,
dem auch. Ja.
Dann führe ich uns nochmal eine gute Schulden, schlechte Schulden. Und das soll auch das Ende dieses Podcastes von heute sein. Und unser Gruß fürs neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im Januar. Wir sagen aber gleich noch Tschüss.
Ja.
Aber ich lese euch vor, was uns die KI für einen Liedtext zum Thema gute Schulden.
Okay, ich bin gespannt. Ich kenne das nämlich auch noch nicht.
Ihr stellt euch bitte die Titelmelodie von Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor. Und wer das nicht kennt, weil er oder sie zu jung ist oder zu alt oder das einfach nie mochte, so wie ich. Läuft das noch? Gibt's das noch? Es läuft immer noch, okay. Oh Gott. Also ich mochte es nie, es tut mir leid, aber stellt euch die Titelmelodie vor, wenn nicht, schaut bei YouTube, da findet ihr die. Stellt sie euch vor, sie klingelt leise im Hintergrund und ich lese mal vor, was die KI uns geschrieben hat für einen Text zum Thema gute Schulden, schlechte Schulden. In der Welt der Staaten, groß und klein, gibt es Schulden, die manchmal nötig, manchmal überflüssig sein. Investitionen in Bildung, in Straßen und in Licht, das sind gute Schulden, für die Zukunft ein Gedicht. Dann kommt der Refrain. Ich sehe in die Staatskasse, sehe gute Schulden, schlechte Schulden. Ein Budget, das für uns alle spricht. In Zeiten von Wachstum und Krise, zwischen guten und schlechten Schulden, findet die Balance ihr Gesicht. Strophe 2.
Wie viele Strophen hat denn die KI sich ausgedacht?
Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich
die
lese euch noch.
Sendungen verschieben sich.
Manchmal leiht sich der Staat Geld für ein Fest. Ein prunkvolles Event. Doch ist das wirklich das Beste? Schulden fürs Wohl, das bringt uns voran. Doch für Luxus und Pracht fängt der Ärger dann
diese
an.
Diese KI, die bringt uns alle um.
Und mit dieser Erinnerung an Balkonkonzerte würde ich sagen, schließen wir. Diesen Podcast schließen wir besinnlich mit Grüßen fürs neue Jahr.
Wir wünschen euch erstmal schöne Weihnachten und dann frohes neues Jahr.
Wir hören uns wieder und zwar in diesem Jahr schon kurz nach dem 6. Januar, denn da gibt's von uns beiden einen Sonder-Live-Podcast,
ich weiß noch nicht,
den wir mit Publikum aufnehmen. Und ihr dürft dann hinterher dabei sein.
So, okay.
Bis dahin.
Macht's gut, tschüss. Ich glaube, wir haben gnadenlos überzogen, oder?